der Bühne zu sein.
Geil. Jeder wird in Berlin eine Party finden, die ihn glücklich macht.
Ist halt mal auch eine Orgie mit 100 Personen.
Kann sich dann quasi von dieser Fuckmaschine penetrieren lassen.
May all guests be with you.
Auch vielleicht geil zu sein und schräg und pervers und sowas. Ne?
Ich denke immer wieder so, hey, jetzt haben wir doch alles durch.
Herzlich willkommen und schön, dass du wieder zuhörst beim Weiß-Podcast Sex in Berlin. Ich bin Nike und ich nehme dich heute mit vom Club bis zum Keller. In dieser Folge wird's queer und dunkel, dazu eine salzige Brise Meeresluft. Als erstes nimmt uns Markus, der um seine Privatsphäre zu schützen nur beim Vornamen genannt werden möchte, mit auf seine Reise. Vom Marinekorps zu schwulen Sexpartys und zur größten Herrensauna Europas. Er gewährt uns persönliche Einblicke, wie es ist, seit 25 Jahren ein wichtiger Teil des schwulen Lebens dieser Stadt zu sein. Und wir treffen Martina von Sidekicks. Das Projekt klärt auf queeren Partys über safer Sex und safer Use auf. Oft ist Sidekicks nachts in den Clubs und vor den Darkrooms unterwegs. Martina verrät uns die wichtigsten Do's und Don'ts im Dunkeln. Zum Schluss erwartet euch noch ein kleines Extra. Captain Rummelsnuff prägt nicht nur seit den 80ern die Musikszene des Elektropunks, sondern war auch Türsteher im bekanntesten Techno-Club der Welt. Also eine Folge mit dem ein oder anderen Seemannslied. Markus' Lebensmotto: Sex ist die Verbindung zweier Seelen. Ohne Connection keine Erotik. Nur Fleisch ist nicht meins. Er hat im schwulen Berlin schon fast alles gesehen. Auch er arbeitet im Berghain und dazu im Boiler der größten Gay-Sauna Europas. Aber fangen wir mal von vorne an und begrüßen den lieben Markus. Markus, danke fürs Kommen. Du bist öfter nachts unterwegs. Also dein Leben spielt sich nicht zwischen 9 und 16 Uhr auf der Arbeit ab.
Nee, also allein durchs Arbeiten schon. Also weil ich im Berghain noch arbeite, im Laboratory halt in dem Erotikbereich. Und da bin ich halt nachts am Arbeiten, logischerweise. Und Boiler braucht halt hauptsächlich nachts eben Leute. Freitag, Samstag, Sonntag, am Wochenende. Da habe ich auch mal Tagschichten, aber da muss man ein bisschen drum bitten, weil einfach in der Nacht ist die meiste Workload und da wird man halt, gerade wenn man viel schon gemacht hat, beruflich mit Service, wird man da halt am meisten gebraucht.
Und wie ist Berlin so nachts in solchen Bereichen?
Das Schöne ist, dass tatsächlich Montag, Dienstag, Mittwoch, das sind so die Tage, wo auch die Berliner Homosexuellen ausruhen. Aber dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, da steigert es sich langsam. Die Veranstaltung gibt es mehr, also auch zum Ausgehen. Und wir merken halt in der Sauna, oder beziehungsweise ich merke dann auch, sage ich mal, wenn es noch Schließzeiten gibt, so Donnerstag, Freitags, wenn so andere Läden zumachen, wir haben bis 6 Uhr morgens auf. Da kommen dann auch die Menschen, wo halt die Clubs oder Bars zugemacht haben. Das geht dann so um 2, 3, kommen noch so ein paar Nachtschwärmer. Und am Wochenende ist es dann eigentlich durchgehend. Wir haben auch durchgehend dann offen von Freitag bis Sonntag 24 Stunden. Und je nachdem, was für ein Eventwochenende ist, ist es auch mal ganz voll.
Was gibt es so für Events? Wie kann ich mir das?
Der CSD ist ja zum Beispiel natürlich ein Event. Dann gibt es Foursome, so ein Fetischwochenende, wo dann quasi alle Fetische groß zelebriert werden. Da ist dann noch eine Straße abgesperrt in Schöneberg. Ist quasi ein kleines Straßenfest. Und vom CSD gibt es auch das Mod-Straßenfest. Da ist eben dieser ganze, sag ich mal, dieser schwule Kiez, ist dann auch mit lauter Ständen, aber auch mit Polizei und Politik. Also wirklich alles bunt gemischt, einfach ist mehr eine Informationsveranstaltung. Und nachts, wenn das halt vorbei ist, dann stürzen alle in die Bars.
Ja, auf dem Fetischfest bin ich mit meiner Mama immer. Die wohnt auch in Schöneberg und geht mit ihren Nachbarn hin. Mhm. Und die sind auch super süß, die beiden. Nur, dass er dann beim Fetischfest mit seinem Partner an alleine dann da langläuft, zusammen mit meiner Mutter, die das alles sehr mag und da schon sehr lange sehr gerne wohnt.
Ja, das ist in Berlin auch so offen, also dass dann wirklich mit dem Kinderwagen da durchgefahren wird. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Wie gesagt, ich habe viel mitgemacht in Berlin, aber irgendwie dadurch, dass ich vom Dorfe komme, sind da schon irgendwie noch, ja, sage ich mal, konservative Werte da. Also ich denke, man muss nicht, ja, das Verrückte, was wir so machen in unserer schwulen Welt, das muss man halt nicht zwingend dem normalen Menschen zumuten, ist der falsche Begriff, aber ist schwer zu formulieren. Das Beispiel wäre, wenn ich jetzt Freunde habe, die sich irgendwie bei McDonald's lautstark über irgendeine Sexualität unterhalten oder was sie gemacht haben, finde ich, muss man nicht so laut machen, dass es irgendwie der Familientisch nebenan mithört. Ja, ein bisschen respektlos, distanzlos, finde ich, das muss nicht sein. Da sagen die, ja Gott, ist Berlin, die kommen hierher. Ich so, ja, die kommen zu McDonald's zum Essen und nicht, um deine Geschichten zu hören, was du irgendwie das letzte Wochenende im Schlafzimmer gemacht hast. Aber da ticken die Leute halt anders.
Vielleicht kommen sie auch ein bisschen für solche Geschichten. Ich hoffe es sehr. Ich
ja, aber, nicht zu McDonald's.
Nein, nicht zu McDonald's. Das sind wahrscheinlich viele Gründe.
Ja.
Berlin. Wie ist das für dich entstanden? Warum bist du hierher gekommen? Du hast gerade gesagt, du kommst vom Dorf.
Mhm. Ja, vom Dorf für Bankkaufmann gelernt, dann bei der Marine gewesen und dann in den Marinechor gerutscht als Solist, als Sänger und dadurch dann Musical gemacht. Und dann war mein Konto leer mit der Musicalschule und ich habe halt Zeitung aufgeschlagen, da war doppelseitig, Lufthansa werden sie Flugbegleiter. Und der Vorteil ist halt, wenn man Flugbegleiter ist, man kann überall wohnen, wo man möchte. Man muss halt nur nach Frankfurt kommen zum Arbeiten. Und Berlin war damals die einzige Stadt, wo ich mir Wohnung leisten konnte. Also das war 60 Quadratmeter für 260 Euro warm. Falsch, Kohleofen. Mhm. Und das hätte ich halt in keiner anderen Stadt gehabt. Nach Berlin bin ich eben reingerutscht durch Zufall. Habe aber in diesen 25 Jahren, glaube ich, so viel erlebt wie jemand anders mit 35 oder 40, weil einfach die Stadt so viel bietet. Und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen, dann ist man halt auch auf 180 die ganze Zeit. Und ja, die Möglichkeiten, die sich hier geboten oder die hier geboten werden, die sind einfach schon spektakulär. Man muss halt schauen, was man sich raussucht.
Und wenn man so nachts durch Berlin segelt, also ich kenne mich schon aus, aber in der schwulen Szene nicht. Hm. Richtig. Nimm mich doch mal einmal mit durch so einen Männer-Schwulen-Kosmos hier in der Stadt. Wo könnte man da so lang?
Tatsächlich kann man in Berlin sagen, das teilt sich in verschiedene Gruppen. Also immer wenn der einzelne Schwule in Berlin von seiner Welt erzählt, dann ist es wirklich ein Bruchteil. Ich bin in eine sehr sexuelle Welt reingerutscht, also auch durch meinen Freund damals. Ja, ich habe Liebe so ein bisschen wie Woodstock erlebt. Also man hat sich einfach getroffen, was getrunken und hat dann mit Freunden auch angefangen, sexuellen Kontakt zu haben. Für mich fühlt es sich so an, als wäre es ein No-Go jetzt momentan, dass halt viele sagen, Sexualität mit Freunden, das geht überhaupt nicht. Wo ich eine Generation bin oder es damals so erlebt habe, nicht Generation, sondern der Bereich, in dem ich mich bewegt habe. Sex mit guten Freunden, die wissen, was man mag, wo man zwischendrin auch sagen kann, ich bin jetzt müde, wollen wir einen Film gucken. Oder wo man auch um 3 Uhr nachts betrunken mal, hallo, ich Liebe machen noch ein bisschen, ich muss ja arbeiten morgen. Dass der andere sagt, ja Gott, dann komm halt vorbei, aber nur 2 Stunden. Das geht halt nur, das kann man mit guten Freunden machen, aber ja, Fremden würde ich das auch nicht zumuten wollen. Also jetzt zum Beispiel, das Beispiel, wenn man aus einer Bar kommt, dann möchte man ja schon eine gewisse Verfassung haben, wenn man noch Kontakt mit jemandem eingehen möchte und da möchte ich auch keine neuen Menschen kennenlernen. Weil ich persönlich, ich sage immer, ich habe Sex mit Seelen und nicht einfach nur mit Fleisch. Also mich interessiert wirklich der Mensch dahinter mehr. Und für andere ist es halt die Technik oder was genau passiert. Und ich freue mich eher, wenn ich so ins Herz von den Leuten reingucken kann.
Ich habe vom Quälgeist gehört, vom Ficken 3000. Bergheim, ja, hast du schon erwähnt.
Also Ficken 3000 eben, das ist ja, also wir haben das Bull in Schöneberg. 24 Stunden offen, jeden Tag, das schließt nie.
Du bist schwul, aber du hast schon auch Erfahrung mit Frauen. Und
ich habe auch schon Erfahrung mit Frauen. Da die sexuelle Präferenz auf Oralverkehr beruht, im Penisbereich, ist halt die Sexualität mit Frauen dann eher eingeschränkt. Aber generell ist jetzt, sage ich nicht, dass eine Frau kein sexuelles Wesen ist. Für mich ist es auch attraktiv, aber unter der Prämisse ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Bin da auch zurückhaltender geworden. Also gab auch Momente, wo im KitKat, wo ich irgendwelche Pärchen kennengelernt habe. Und die wollten einen mit nach Hause nehmen, aber dann habe ich schon die Reißleine gezogen und habe gesagt, aber wenn wir jetzt nach Hellersdorf rausfahren und ich merke, es klappt nicht so richtig, dann sitzen wir alle zusammen in Hellersdorf. Mhm. Und dann war meist so, ja, das macht Sinn. Und dann haben sie auch irgendwas anderes gefunden auf dem Tanzfloor.
Ja, Hellersdorf ist wirklich weit draußen.
Ja, ich hatte mal so ein schönes Erlebnis mit so einem Bauarbeiter-Bodybuilder und seiner Freundin. Und dann habe ich halt gesagt, nee, lass uns das lieber nicht machen. Hier ist es lieber nett. Und dann später stand sie auf dem Dancefloor und dann mit 2 Männern guckt, zeigt sie mir so mit den Fingern drauf und sagt, hier, der. Ich so, ja, super. Ja, ansonsten gibt es ja das Bergheim, was ja noch ein schwuler Club ist, der hetero-friendly ist. Und eben das Laboratory nebenan, wo halt auch verschiedene Motto-Veranstaltungen stattfinden.
Also im Bergheim war ich schon, in der Panorama-Bar, als sie gerade aufgemacht haben, bin ich damals hin und dann hieß es, die machen erst um 12 Uhr auf und ich stand vor der Tür und dachte, der Laden, das wird nicht laufen, wenn die erst um 12 Uhr aufmachen. Da habe ich vielleicht nicht ganz richtig gelegen, hatte aber noch sehr, sehr viele schöne Jahre und gute Zeit da drin. Und das Lab, da war ich noch nicht. Mhm. Also im Laboratory sieht es so aus, als wäre noch mehr, also als wäre es eigentlich so die Essenz von einem Darkroom, der ein bisschen heller ist, so mit verschiedenen, da gibt es dann auch so Böcke und
es
Sachen.
Ist so, ja, es ist viel in das, also nochmal industrieller, also im Prinzip, weil das Bergheim ja ein Umspannwerk war, sind viele der Geschichten unten einfach auch noch die Original-Rohreleitungen, diese ganzen Meter, dann gibt es Ketten, die von der Decke hängen, die aber wirklich waren, um diese großen, es kann jetzt Paletten waren es wahrscheinlich nicht, Säcke mit Kohle durch den Laden zu ziehen. Also ja, das ist sehr urig gehalten und wir haben ja auch Revolting einmal im Jahr im Berghain.
Was ist das?
Das ist quasi die Hetero-Party, dürfen dann die Girls mit rein. Und es ist dann auch ganz schön.
Ist ja wirklich ein sehr besonderer Ort. Okay. Du hast gesagt, für dich hat sich Sexualität auch verändert in Berlin. Also für mich zum Beispiel so als Berlinerin, hier hetero aufgewachsen, hatte ich das Gefühl, es ist immer mehr Sexpositivität dazugekommen. Die Szene ist bunter, ausgefeilter geworden. Ich habe selber überhaupt erst entdeckt, dass es sowas gibt. Quasi für das bisschen konventionellere Angebot für mich gab es eben das erste Mal, war so wirklich ausgehen, meistens auch unter Drogen und dann rummachen, war so das Wildeste, was man machen konnte. Und jetzt gibt es irgendwie vom Naked Tea über moderne Swingerclubs oder was auch immer, was es so gibt. Eure Szene ist ja, sagen wir mal, um Längen weiter, größer, aktiver. Es scheint wirklich was los zu sein. Hat es auch mit dem Daten zu tun? Also ich fahre oft mit lustigen Jungs in Urlaub und zwei sind auch schwul. Und dann wir tindern dann heimlich im Urlaub. Das wissen unsere PartnerInnen alle nicht. wir tindern und die anderen schmeißen halt Grindr oder andere schwulen Apps an und haben halt eine ganz andere Response, haben nach 5 Minuten einen heißen Italiener am Tisch sitzen und wollen es dann aber auch nicht oder verschwinden für eine halbe Stunde, haben wirklich Sex, kommen wieder und sagen aber so, ja, whatever. Und ich glaube, wenn ich nur eine halbe Stunde bräuchte, um einen heißen Italiener kennenzulernen, dann wäre ich auch öfter verreist wahrscheinlich.
Es hat sich viel gewandelt. Also zu meiner Zeit gab es ja die Smartphone-Geschichte noch nicht. Also die gab es schon, Handys, aber eben keine Smartphones. Und man ist halt rausgegangen. Ich sage immer kennenlernen. Ich habe einen jungen Menschen gesehen im Club, da guckt er noch sein Telefon, habe ich gesagt, was machst du denn da? Der Typ da hinten, der ist so heiß. Ich so, dann geh doch hin. Ja, ich gucke, ob ich sein Profil finde. Ich dachte, wieso das denn? Ja, ich muss doch wissen, was der mag. Also, ich sage, geh doch hin. Nee, das kann ich nicht machen. Also, der war völlig perplex über meinen Vorschlag. Und da habe ich auch gesagt, ja, deswegen heißt es kennenlernen. Und das ist, glaube ich, ein Skill, den man halt früher viel mehr gehabt hat, weil man sich auch nicht Social Media mit seiner eigenen Gruppe umgeben hat. Man ist halt auf jemanden zugegangen. Man musste nicht, ist der nett, ist der nicht nett, was mag der? Und man musste das halt alles Kompromisse finden, sich rantasten. Und heutzutage umgibt man sich ja eher mit dem Bereich, den man halt möchte. Und alles andere ist automatisch schon ausgeblendet. Und das verändert, glaube ich, viel im sozialen Umgehen, auch beim Daten. Also ich habe halt viel kennengelernt, weil ich das Alter auch schon habe. Und viele Sachen hätte ich nie ausprobiert, wenn ich nicht jemanden getroffen hätte, der gesagt hat, wollen wir das mal ausprobieren.
So wie du jetzt, Schlager-Nackt-Party. Markus, vielen Dank. Also ich glaube, da hast du mir jetzt schon einen schönen Abend beschert.
Ja, nee, das ist wirklich ein spaßiges Event. Schade ist halt, dass das auch sexueller geworden ist. Es ist immer noch Schlager und Tanzen, aber es gibt so einen Bereich zum Liebe machen. Den gab es halt früher nicht. Und das fand ich auch gut, weil das war eine der wenigen Partys, wo nackte Schwule sind, aber wo Sexualität überhaupt nicht ein Thema war eigentlich, außer so ein bisschen auf den Toiletten rummachen, aber das ist ja auch in jedem Club. Aber durch diesen Bereich ist es jetzt schon mehr geworden, muss ich sagen.
Fehlt dir das manchmal, dass man einfach nackt sein kann, ohne dass was? Ich meine, du arbeitest auch in einer Sauna, wo es aber trotzdem Sexualität auch möglich ist.
Ja, da gar nicht tatsächlich. Weiß auch gar nicht, warum das bei mir so ist. Arbeiten und, also was hinterm Tresen passiert und vorm Tresen, das ist für mich ganz easy zu trennen. Also es sagen auch viele, ja, du arbeitest im Berghain und in der Sauna, ist das denn geil? Ich so, nee, ich sorge dafür, dass ihr eine schöne Zeit habt. Also ich bin auf der anderen Seite, ich mache meine Arbeit und danach ist was anderes, aber währenddessen, ja, tue ich meine Arbeit.
Aber fehlen dir so Räume, wo man quasi zusammen sein kann und man ist nackt und es hat nichts mit Sex zu tun? Das ist ja so FKK-Idee.
Das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich tatsächlich,
gibt's
deswegen
was?
Fand ich diese Schlager-Nackt-Party so toll. Vorher hatte ich auch kein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper, aber normal gebaut, Penis nicht so groß. Und bei den Schwulen ist ja, wenn man nackt ist, dann hat man ja gleich was zu bieten. Und das war halt eine Veranstaltung, dick, dünn, jung, alt, also egal, wie jemand aussah. Und alle waren zusammen, so habe ich mir das im Osten vorgestellt mit FKK. Das hatten wir ja auch nicht so bei uns im Westen. Aber seit diesen Veranstaltungen war halt das erste Mal so, ja, es ist völlig egal, wie ich aussehe. Ich kann ganz entspannt weggehen, weil ich auch ein bisschen, sage ich mal, negativ getriggert war. War ich relativ neu in Berlin, hat ein Freund gesagt, hier komm doch mal auf die Naked Sex Party. Ich sagte, ja, kann ich machen, aber das nervt mich halt. Dann gucken Leute auf den Schwanz und dann gehen sie weiter. Dann bin ich da gewesen und kam relativ schnell schmunzelnd bei ihm an den Tresen und habe gesagt, ich brauche jetzt einen Jägermeister.
Das hat gereicht, oder?
Worauf er gesagt hat, wieso, was ist denn passiert? Ich so, es ist viel schlimmer. Sie gucken dir ins Gesicht und gucken so, oh, sexy. Dann gucken sie nach unten und gehen weiter.
Nein.
Das war eine lustige Erfahrung.
Heißt es, da haben wir was gefunden? Ich habe jetzt gerade schon sehr neidisch dir zugehört, wie einfach Sexualität für Schwule in manchen Bereichen funktioniert oder wie verfügbarer Sex ist auf jeden Fall. Aber quasi für uns Heteros ist es einfacher, in einem in nackten Räumen zu sein. Gibt es mehr. Gibt ja Familien-Nackt-Camping und sowas.
Ja, aber dadurch, dass die Sexualität halt so leicht verfügbar ist, wird es auch sehr beliebig. Mhm. Nochmal durch die Online-Geschichten natürlich nochmal mehr.
Also schreib mir mal so einen Raum jetzt.
Das Beispiel ist immer von früher, wenn man zu einer Sexparty eingeladen wurde, als das Internet kam, so mit Geromeo zum Beispiel. Was auch lustig ist, wenn die Bars voll waren, dann wusste man, der Server in den Niederlanden ist abgestürzt. Dann ging die Seite nicht mehr und die Bars waren auf einmal wieder brechend voll.
So die Snafu-Zeit.
Ja. Aber wenn die einen dann eingeladen haben, dann haben irgendwie verschwitzte Männer die Tür aufgemacht, 3, 4, und haben gesagt, so, zieh dich aus, wir wollen loslegen. Ja, und heutzutage kommt man halt öfters hin und klingelt, dann geht die Tür auf und einer sagt, ja, die anderen sind da hinten, haben das Smartphone in der Hand, wie findest du den, der kommt auch noch. Und dann wird, ja, es kommt mir so vor, nein, falsch, es kommt mir nicht so vor. Es wird jetzt auch Chill-Out genannt. Früher war es eine Sexparty oder ein Sexdate und jetzt ist es eine Chill-Party, was halt vom Namen her schon Socializing im Vordergrund hat. Also wenn Sexualität passiert, ist schön. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Was ich halt dann schwierig finde, dass eigentlich alle Sex haben wollen. Und die gehen dann manchmal nach 6, 7, 8 Stunden von so einer Party, gehen wieder voll online, erschöpft, weil sie den Sex haben wollen, den sie da nicht hatten. Und das ist halt dann so ein Rattenschwanz. Wenn jemand kommt und kommt mit den Leuten nicht klar, geht aber nicht, bestellt sich jemand, der ihm gefällt, der kommt aber und mag dann jemand anders lieber. Und ja, so werden dann manchmal auch so Vierergruppen, sind es am Ende dann 10, 12 Leute, aber es passiert nicht so wirklich was. Gibt's auch anders, aber das sind dann meist die, wo die Gastgeber so mein Alter haben, wo die auch darauf achten und sagen, so, ist Telefon mal weg. Oder wenn du noch länger aufs Telefon gucken willst, dann könntest du das vielleicht bei dir zu Hause machen. Was auch schwieriger wird, weil diese amerikanische Höflichkeit, diese Politeness jetzt einkehrt. Also statt einem Gast zu sagen, Entschuldigung, es passt nicht, wird halt gesagt, ja, nee, jetzt ist er halt da, das ist unhöflich, ist näher, aber wenn du mit dem nichts anfangen kannst, der kann mit dir nicht anfangen, dann ist es eigentlich, ich finde es ehrlicher und höflicher zu sagen, dass es nicht passt, statt den anderen quasi zu belügen oder im Unklaren zu lassen, gerade wenn beide merken, dass irgendwas nicht funktioniert.
Warum ist Berlin ein zentraler Ort für Sexpositivität?
Wahrscheinlich, weil es dieses Grenzenlose hier gibt. Ich bin halt erst vor 22 Jahren hergekommen. Aber mein Mann, der ist 10 Jahre länger hier und der erzählte das halt mit dieser ganzen Punk-Geschichte und das war ja alles sehr aufgeschlossen. Die Grenzen sind ja schon damals sehr verschwommen. Das habe ich halt nicht mitbekommen, aber ich glaube schon, das sind halt immer noch die Nachbeben, die von damals geblieben sind, so wo David Bowie hier war und diese ganzen Zeiten. Ja, da war ja Gender Fluid, gab es ja damals schon quasi. Es ist dann wieder in Vergessenheit geraten und jetzt lebt es irgendwie wieder neu auf. Und damals wurde es, glaube ich, einfach mehr gelebt. Und jetzt wird viel mehr definiert.
Fühlst du dich empowered dadurch, was du erlebt hast? Hast du das Gefühl, auch in deinem Leben, vielleicht manchmal, also ich kann das für mich als Frau sagen, dass ich das Gefühl habe, ich habe meine Sexualität, bin ich am Befreien und tue es auch ein bisschen für all diejenigen, die sehr lange sehr unterdrückt waren. Hast du das Gefühl, da ist ein positiver Trend und ein Empowering, dadurch, dass es hier Räume gibt, Möglichkeiten und auch eine Freiheit, die es woanders nicht gibt?
Wie gesagt,
sag nicht nein, Markus.
Nein. Aber die Möglichkeiten kollidiert halt für mich, dass man dieses persönliche Kennenlernen, also diese Verbindung, dass die weniger geworden ist. Der pure Sex ist einfach und schnell, aber das Öffnen für andere Menschen, also wirklich das tiefe Öffnen, dass man quasi Boyfriends for one night ist, das ist schwieriger geworden. Das ist so ein bisschen für mich mein Empowerment, dass wenn ich Leute kennenlerne, auch auf so Gruppengeschichten, wo ich dann versuche, zu einem zu sagen, triffst du dich auch privat, wollen wir das mal machen? Und dass die dann wirklich rausgehen am nächsten Tag und sagen, das war so schön. Und ich sage, ja, eigentlich sollte jedes Date so sein. Also, bei dir könnte es entspannt sein, da kann ich auch mal lachen. Ich so, ja, was machst du denn sonst auf Dates? Also, es gibt nur eine Regel bei mir in der Wohnung, sei so, wie du bist. Und wenn du müde bist, zu druff bist, keine Lust mehr hast, was auch immer, sag's einfach, das ist in Ordnung. Weil ich möchte nicht interpretieren müssen, ob du vielleicht mir irgendeine Botschaft sendest. Weil ich bin so, wie ich bin. Also wenn ich irgendwas sage, musst du dich nicht fragen, ob ich was anderes meine. Und da muss man Leute wirklich ranziehen heutzutage. Das glauben die einem nicht.
Männer vor allen Dingen. Vielleicht ist das auch was wir beide vielleicht gleich erleben. Wenn man mit Männern zu tun hat, dann ist da halt auch noch viel verschrobene Emotionalität. Und vielleicht könnte ja eine generelle Befreiung, vor allen Dingen Männer, ob sie jetzt schwul oder hetero sind, einfach ein bisschen mehr befreien.
Ja, also es wäre einfach schön. Das ist altkluge. Vor Social Media gab es das halt nicht, dass man noch eine zweite Realität gebildet hat. Da war man halt so, wie man war, weil es gab keinen anderen Raum, wo man irgendwie sagen konnte, mir geht's super, obwohl es einem nicht super geht. Und auch mit den Profilen, wenn Leute halt, ja, ich bin hart und böse und brutal und dominant, und dann lerne ich den kennen und sage, nee, du kannst das auch, aber du bist auch eine lustige Maus. Also das kann ich nicht zeigen. Wenn ich deinen Sklaven habe und bin zwischendurch lustig, das ist traurig. Da kannst du auch zwischendurch lustig sein und sagen, so, jetzt ist der Spaß wieder vorbei. Ha, nein, der Spaß ist wieder vorbei.
ich habe ein bisschen Darkroom-Erfahrung, nicht so richtig. Beschreib mir doch mal einmal, wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie in einem dunklen Raum war? Vielleicht auch How to Build. Es gibt ja How to Build a Sex Room. Wie würde man denn?
Ah, da gibt es alles querbeet, also wirklich von ganz lieblos mit Bretterwänden zusammengeschustert. Und dann mit Vorhängen oder mit Liegeflächen, also da ist eigentlich der Kreativität desjenigen, der was bastelt, sind da keine Grenzen gesetzt. Ein Freund von macht das, glaube ich, für die Conceptual, also der freut sich, der ist da der Darkroom-Designer und darf dann immer was Neues bauen, ist da auch sehr kreativ. Aber ja, am besten wenig Bretterwände, weil die meisten Darkrooms sind da wirklich so dunkel, dass man nichts sieht. Wenn man jünger ist, vielleicht noch. Ich mit 48 jetzt, wenn ich in so einen Raum reingehe, dann muss ich vorher gucken, welches weiße T-Shirt reingeht und dann da folgen, weil im Darkroom selber fand ich früher, glaube ich, mal toll, aber auch als man noch schüchterner war, also da hat man draußen keinen Sex gehabt oder an der Tanzfläche, sondern ist man in Darkroom reingegangen, wenn man es dann da gewagt hat. Und erst durchs Ausgeben in Berlin hat es sich ergeben, dass das auch an der Bar manchmal geht, je nach Laden oder auf der Tanzfläche und das ging halt in Hamburg nicht. Und dadurch haben sich halt die Möglichkeiten ergeben. Ich persönlich finde jetzt Darkroom ja, schwer, wenn ich nicht sehe, wer es ist. Also es sei denn, ich renne halt wirklich jemand hinterher, aber dann, wenn man jemand hinterhergelaufen ist, dann bleibt man eigentlich auch bei dem, weil es schwer ist, Leute, die da reingehen, zu sagen, wollen wir woanders hin. Die wollen ja in der Regel im Darkroom bleiben, aus Gründen.
Markus, wir hatten jetzt ja schon Chill-Party. Was ist denn Cruising? Ich habe es manchmal so ein bisschen gemerkt, wenn ich am Schlachtensee war mit den Kindern und da hat sich jemand eine Murmel ins Ohr gesteckt und ich war ein bisschen abgelenkt. Und dann habe ich gemerkt, wie Männer so an der Seite auch zum Beispiel so in die Büsche gehen, so ein bisschen an die Seite. Ich kenne es aus dem Tiergarten natürlich.
Also ist im Prinzip, dass dann, öffentlicher Raum genutzt wird, in der Regel in der Dunkelheit. Und da eben versucht wird, sexuellen Kontakt zu finden. Ist auch eine Möglichkeit für heterosexuelle Männer, habe ich festgestellt, also gerade im Tiergarten, wenn man da so im Dialog ist, im kurzen Dialog und hier auch mal küssen, nee, küssen mache ich nicht, also ich will mir hier nur einen blasen lassen und wo das quasi pragmatisch genutzt wird, also wenn ich mit einem quasi heterosexuellen Mann Sex habe und der dann sagt, bin ich schwul, weil ich mir einen blasen lasse, ich sage, nee, da bist du pragmatisch. Wenn du es mir einen blasen willst, dann würde ich drüber nachdenken, ob du schwul bist, aber da ziehe ich noch eine Grenze. Das ist jetzt Oralverkehr. Wenn ein Mann sich bedienen lässt, muss er nicht zwingend homosexuell sein. Das mag man anders definieren, aber.
Ja, kann auch wahrscheinlich jeder für sich sagen.
Ja, wie er das dann einordnet.
Also Cruising ist eigentlich, dass man so ein bisschen einen öffentlichen Raum nutzt und irgendwo hingeht.
Ja, Parks am See. Früher gab es auch, wenn in Gebäuden gebaut wurde, also von der Location sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Gibt es irgendeinen See, wo es besonders schön ist? Hast du Empfehlungen?
Nee, weiß ich leider gar nicht, weil ich immer zu faul bin. Also am Teufelssee wohl, im Grunewald.
Mhm, da ist ja auch viel FKK, alter FKK-Club schon sehr lange.
Aber für mich ist halt Grunewald, geht für mich nicht. Also ich komme mit Hitze nicht so gut klar. Und heißer als im Grunewald gibt es ja nicht im Sommer, muss ich sagen, mit diesen Sandflächen. Aber das ist wohl sehr beliebt. Das höre ich aber immer nur und habe selber noch nicht ausprobiert. Tiergarten habe ich ab und zu mal geguckt.
Tiergarten ist ja auch ganz historisch, ne? Das gibt es ja schon seit der Gründung Berlins. Ja. Wurde da in den Büschen
Und früher waren wohl auch diese grünen Toiletten, diese Stahltoiletten. Mhm. Aber das habe ich auch nur vom Hörensagen mitbekommen.
Ja. An ein paar Tatorts natürlich.
Ja. Ja, ich arbeite so im Boiler. Ist eine Herrensauna. Ich finde es sehr schön, dass da halt Wellness möglich ist. Und es sind auch Räume für sexuelle Freiheit werden auch geboten. Aber das ist halt, man kann wirklich nur zum Wellness hinkommen. Und ich finde es schön, dass das dann, wenn ich da hingehe, dann kann ich das auch trennen. Im Wellnessbereich weiß ich, das passiert nichts Sexuelles. Wenn ich was möchte sexuell, dann kann ich die anderen Bereiche irgendwie erforschen. Und die Mischung finde ich dann auch sehr schön. Da ist auch wirklich von jung bis alt. Lerne ich dann da neue Leute kennen und durch meine Lufthansa-Zeit, muss ich sagen, finde ich es wichtig, dass der normale Deutsche auch mal Touristen kennenlernt, einfach so Sichtweisen aus der Welt, generell wie es ist woanders, aber auch halt, was das schwule Leben angeht.
Bei Herrensauna muss ich immer an die Herren im Bad von Loriot denken. Ja. Wahrscheinlich sieht es ein bisschen anders aus bei euch.
Ja, aber wir haben auch Enten. Wir haben auch Gummienten.
Wirklich? Ja. Ah ja, so sind das so schwarze? So.
Eine schwarze, aber die meisten sind gelb, haben wir so bei oben Tresen stehen.
Ah.
Die kann also auch zu Wasser gelassen werden.
Schwule Enten.
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht in das Bürzel geguckt.
Apropos Bürzel, gibt es noch irgendwas, was du noch empfehlen kannst? Jetzt habe ich die Nacktparty schon mitgenommen, die Schlager-Nacktparty. Noch irgendwas, wo du sagst,
ja, also ich würde tatsächlich aus dem Herzen heraus Werbung machen für diese Schlager-Nacktparty. Für alle Schwulen, die sagen, Nackt und Schlager geht nicht zusammen. Es geht schon, wenn man halt nackt nicht mit Sex verbindet. Also einfach tanzen, sich benehmen wie auf dem Kindergeburtstag, obwohl man erwachsen ist. Und Theo, wir fahren nach Lodzgrölen, ist eine ganz wundervolle Erfahrung. Und ich sage, 50% der Leute, die ich damit hingeschleift habe, die kommen auch immer wieder. Die anderen nicht. Aber ich habe auch schon da vor Tanzfläche erlebt, dass Leute vom Berghain da waren und gesagt haben, Markus, erzähl keinem, dass ich hier bin. Nein, das bleibt ein Geheimnis. Also das finde ich ganz schön als Veranstaltung. Und ja, würde gerne noch den tatsächlich auch der jüngeren Generation nochmal mitgeben. Also sei einfach mehr, wie du bist. Versuch nicht, eine Fassade aufrechtzuhalten oder cool zu sein, sondern ich finde, wenn es eins gibt, wo man selber sein sollte, dann ist es bei Sexualität. Also wenn ich da noch nicht komplett ich selber bin, dann wo dann, denke ich mir.
Das ist auch was wir lernen können von Sexualität, finde ich, dass man da guckt, so wo bin ich, und dann ist man das da und auch an anderen Stellen.
Ja, ich meine, gut, dann fährt man halt oft gegen die Wand auch, aber wenn man dann jemanden hat, mit dem es passt, dann ist das auch eine viel intensivere Erfahrung, als wenn man halt eine halbe Stunde mit mir Italiener verschwindet und dann wiederkommt.
Ich glaube, ich könnte nicht mehr in einer, also monogame Beziehung finde ich, glaube ich, schwierig.
Ja, ich habe meinen Freund.
Du bist damals verheiratet?
Nee, bin ich nicht. Wir sagen immer mein Mann.
Voll schön. Ja voll. Das finde ich auch.
Ist auch seit der Begriff Freunde so inflationär geworden ist, ist es auch nochmal eine andere Wertigkeit mit dem Wort halt Freund. Könnte auch ein Freund sein. Mann hat gleich sowas. Und wir 21 Jahre sind wir jetzt quasi zusammen, haben uns kennengelernt. Und dann mit 6 Jahren Pause, weil er 10 Jahre älter war. Ich kam neu nach Berlin und hat gesagt, Markus, du nimmst das erste Mal Drogen, du gehst das erste Mal aus, du siehst nicht schlecht aus. Und ich habe das alles schon gemacht. Ich mache den ganzen Scheiß nicht nochmal mit, nur weil ich einen jüngeren Mann habe. Komme hier sicher nach Hause, also er hat mir eine sehr lange Leine gelassen. Ich wollte natürlich auch gleich zusammenziehen, weil ich so verliebt war. Und dann hat er gesagt, aber das machen wir auch nicht, weil ich habe so viele Freundschaften zerbrechen sehen, wenn es halt Stress gab und man saß auf dem anderen. So kann man 2 Wochen in die eigene Wohnung gehen, kann drüber nachdenken und wieder zusammenkommen. Das haben wir nie gemacht. Wir sind immer in die andere Wohnung, bevor die Pflanzen gestorben sind. Und dann war es aber an einem Punkt, wo er halt gesagt hat, auch nochmal mit fortgeschrittenem Alter, quasi so in Liebe und Trauer getrennt. Er hat gesagt, mach deinen Scheiß mal fertig. Komm mal ein bisschen, mach deine Party noch in die ganzen Geschichten. Und wenn du da ruhiger geworden bist, dann komm doch wieder zurück. Oder dann gucken wir mal, was wir machen, weil es einfach ein bisschen anstrengend ist für mich. Konnte ich auch nachvollziehen. Und ja, vor 2,5 Jahren haben wir einen Kaffee getrunken und dann habe ich gesagt, wollen wir wieder zusammen sein? Müssen wir gleich Sex haben? Nein, müssen wir nicht. Und jetzt ist es wie damals, dass wir zusammen auf dem Sofa sitzen und wenn der eine aufsteht, quasi kann der andere sagen, was wolltest du denn machen? Das Erdbeereis holen? Das wollte ich auch, dann geh mal. Also da hat sich ein Vertrauen entwickelt, was wirklich ganz schön ist, und ich kann ihm auch sehr dankbar sein, ja, dass er diese Weisheit hat, die ich jetzt auch habe in Berlin. Also viele Sachen, die ich damals nicht verstanden habe, verstehe ich jetzt total. Und was ich jetzt quasi mit jungen Leuten mache, wo ich sage, sei ehrlich. Ach so, ja, bei offene Beziehung, wir haben uns halt alles erzählt. Das muss man nicht machen. Komischerweise ist die schwule Welt so klein, dass das auf irgendwelche Umwege wieder ankommt. Und sei es, dass einer bei einer Hochzeit in Karlsruhe ist, der zeigt ein Bild, ich habe mit so einem Guy in Berlin herumgemacht. Ach, das ist mein Mann. Also da habe ich ganz komische Geschichten erlebt und hatte zwischendurch auch eine Beziehung dann mit jemandem, der das nicht wollte. Und ich habe ihm halt gesagt, das finde ich schwer, weil es Momente geben wird, wo einfach einer kommt, wenn wir zusammenstehen und mich anspricht oder dich anspricht. Hat der Schwule an sich, macht auch gerne mal. Ich habe mit deinem Mann geschlafen letztes Wochenende. Da konnte ich halt mit meinem alten Mann, der hat gesagt, ja, hat er mir erzählt, war ja wohl nicht so toll. Oder war sehr schön. Oder mein neuer Freund, der wollte das halt nicht wissen damals. Und dann hatten wir es eben im Berghain Silvester, die Erfahrung, dass er gerade ankommt. Ich kam vom Arbeiten, bin an der Garderobe und ruft einen von ganz hinten, ja hier, ich habe schon mit deinem Mann Sex gehabt. Und da ist mir irgendwie Laune komplett runtergegangen. Und da habe ich gesagt, siehst du, weil ich es dir nicht sagen durfte. Hätte ich dir vorhin schon eine SMS geschrieben, ich habe mit Frank schon rumgemacht, wäre das alles kein Problem. Und da hat er das erstmal auch so ein bisschen gesagt, ja, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Weil es kann halt überraschend kommen im falschen Moment. Oder mir ist gerade ganz verliebt auf der Tanzfläche und dann nur so, war geil das letzte Wochenende. Und schon ist die Atmosphäre kaputt. Ist halt schwierig. Also ich bin großer Freund davon, keine Details zu erzählen, es sei denn, beide wollen das, aber dass man sagt, ich bin da und da gewesen und habe in der schwulen Welt auch mit dem und dem rumgemacht, weil jeder jeden über irgendeine Ecke kennt.
Weißt du, mit wie vielen Menschen du geschlafen hast?
Nein.
Kannst du es schätzen?
Nein.
Ist okay.
Nein, wir hatten das mal mit dieser PrEP-Therapie, dass auch mein Mann damals gefragt hatte, ja, da kommt dieser Bogen, wie viele sexuelle Kontakte hatten sie im letzten Monat? Und er hat auch gesagt, jeden? Ja, von Oralverkehr mit Ficken. Und wenn man ein sehr ausschweifendes Sexleben hat, dann ist man halt, dann geht man in den Club, ist man vielleicht im Darkroom, dann könnte schon 6, 7, 8, 10 Kontakte sein. Wenn man danach noch in die Sauna geht, sind es noch mal so viele. Also es kann, je nachdem, wie wild man in Berlin unterwegs ist, können das zwischen 40, 50 am Wochenende sein. Also wenn man jeden Kontakt zählt.
Im nächsten Leben werde ich schwul.
Nee, das ist halt auch nicht schwul. Das ist so viel, aber es ist halt nicht wirklich intensiv, muss ich sagen.
Personen an einem Wochenende klingt nach wenig Zeit für sich. Aber wie schön, wenn man Arbeit und Freude verbinden kann. Das scheint mir ein gutes Konzept zu sein. Aber wie kann man Räume gestalten, in denen schnelle, intime Begegnungen mit Fremden möglich sind? Martina vom Projekt Sidekicks hat ihren Arbeitsort in den Darkrooms der Stadt und berät dort umfassend über Consent, Safer Sex und Substanzgebrauch im Partykontext.
Schön. Martina, wir sind ja gerade im Keller hier und wir sind schon ein paar Stufen runtergestiegen. Und zwar, jetzt haben wir extra ein bisschen Licht angemacht, damit wir uns bei der Aufnahme auch sehen. Aber eigentlich ist es hier relativ dunkel. Hier beginnen schon so ein bisschen so die Unterwelt der Münze. Unter anderem ist ja hier die Conceptual auch. Und genau. Ich habe eben ja schon, habe ich mich sehr gefreut, dich zu sehen und wollte dir so ein bisschen den Ort erklären und hatte dann das Gefühl, du warst schon öfter hier.
Ja, genau. Also ich war ein paar Mal hier. Ich habe ein paar KollegInnen, die sind definitiv bei der Conceptual auf jeden Fall sehr häufig dabei. Genau, wir sind ja hier noch nicht ganz unten. Es geht ja noch weiter runter mit diesem langen Flur, wo dann auch so kleine Kabinchen sind mit so Vorhängen, wo man dann auch irgendwie zwischendurch chillen kann, konsumieren oder ja andere Dinge tun kann.
Ein bisschen rummachen.
Ja, zum Beispiel. Ein bisschen Privatsphäre halt zwischendurch. Gerade wenn so eine Wochenendparty ist, ist das auch mal ganz nice, so einen Rückzugsort zu haben. Das finde ich sehr schön an diesem Ort hier.
Magst du noch mal ganz kurz deinen Beruf beschreiben? Weil es ja schon ein bisschen was anderes ist als jetzt Grundschullehrerin zum Beispiel.
Ja, voll, voll. Also ich habe soziale Arbeit studiert und mache gerade Vorortarbeit. Das ist ein besonderer Bereich in der Prävention. Und zwar ist unser Job vor Ort, wie der Name schon sagt, an Orte zu gehen. Jetzt gerade, wir sind vor allen Dingen an queeren Orten. Das sind vor allen Dingen Events, Partys, Bars, auch Straßenfeste oder auch so Cruising Areas in Parks. Also das ist, wo Leute dann im freien öffentlichen Raum in die Gebüsche gehen, um da Sex zu haben miteinander. Und haben da Infostände mit einem Angebot, wo Leute vorbeikommen können, mit uns reden können, sich eine Beratung holen können oder einfach nur ein Kondom mitnehmen.
Der Tiergarten, den kenne ich auf jeden Fall.
Genau.
Aber es gibt ja immer mehr, auch an Seen zum Beispiel. Wo überall wird so gecruised?
Es gibt mehrere Orte im Tiergarten auf jeden Fall, wo gecruised wird. Es gibt im Volkspark Friedrichshain eine Cruising-Area. Es gibt in der Hasenheide was. Also wer sich da informieren möchte, es gibt auf jeden Fall ein paar so Gay-Guides, sage ich jetzt mal, im Internet, wenn man Cruising Berlin eingibt, da werden einem auch so Locations angezeigt, wo das üblich ist. Es ist natürlich jetzt gerade auch nicht die Jahreszeit, da holt man sich eher eine Frostbeule, als dass man, glaube ich, Spaß hat.
Vor was klärt ihr denn auf oder was ist eure Arbeit?
Genau, unsere Arbeit ist, mit Leuten über ihr Sexleben zu reden und über ihren Konsum zu reden und eben mit ihnen gemeinsam zu gucken, was für Strategien passen zu mir, wie kann ich mich gut schützen und was möchte ich überhaupt. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht, weiß nicht, heutzutage muss man ja, ist ja HIV gar nicht mehr so ein großes oder so ein schweres Thema wie vor noch 20 Jahren. Es gibt gute Medikamente. Das Einzige, was noch ein Problem ist, ist das ganze Stigma-Thema um HIV. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass Leute vielleicht ja anders als noch früher das gar nicht mehr so als Bedrohung wahrnehmen und für die das vielleicht auch okay ist, ein Risiko zu haben und einfach da miteinander zu sprechen.
Wenn man sich nahe kommt, muss man sich schützen wahrscheinlich, ne?
Genau, muss ist die Frage. Okay. Ist die Frage, ne? Es gibt sehr viele Schutzmöglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Es gibt auch viele, wo noch nicht so viel Informationen da sind. Zum Beispiel die PrEP kennen noch nicht so viele Leute. Da kriegen wir immer wieder Fragen, wie funktioniert die? Also es ist ein Medikament, was man gegen HIV nehmen kann, präventiv, also wie die Pille gegen Schwangerschaft, nur halt da gegen HIV. Genau. Oder auch manchmal noch Fragen, ganz selten aber noch zu Kondomen. Wir haben auch noch andere Hilfsmittel da, wie zum Beispiel innere Kondome, die zum Einführen sind oder auch Lecktücher. Genau, wo wir da auch nochmal verschiedene Methoden oder verschiedene Möglichkeiten einfach zeigen und ja, erfahrbar machen für die Leute vielleicht.
Es war ja vielleicht nicht jede oder jeder schon mal in einem Darkroom. Vielleicht kannst du mich mal einmal mitnehmen. Also ich habe die Serie sehr geliebt, How to Build a Sex Room. Kann ich wirklich auch jedem empfehlen. Danach hatte ich lauter neue Einrichtungsideen. Zum Glück habe ich sie nicht umgesetzt. Aber wenn man so einen Darkroom, sehen die alle gleich aus? Ist das Wichtigste, dass das Licht aus ist? Oder was gibt es denn da so für unterschiedliche Designmöglichkeiten?
Ja, also ich glaube, beim Design wird bei den meisten Darkrooms nicht so viel investiert tatsächlich, weil, wie der Name schon sagt, es ist halt dunkel. Da wirst du nicht viel sehen, wie das Interieur aussieht. Genau, also die allermeisten Darkrooms, ich meine, Darkroom ist ein Konzept, das ist mit den schwulen Communities entstanden, auch noch zu einer Zeit, wo Verfolgung Thema war, wo Homosexualität noch kriminalisiert wurde.
Welche Zeit so ungefähr?
Das war so 60er, 70er Jahre, jetzt im deutschen Kontext, würde ich mal grob über den Daumen peilen.
Das ist so der älteste Darkroom, kennst du da einen?
Das kann ich nicht genau sagen. Es gibt auf jeden Fall eine Berlin Gay History Map. Da sind vielleicht ein paar Orte markiert. Aber was so die historische Komponente angeht, weiß ich, bin ich keine Expertin leider. Genau, also das, daher kommt das Konzept so, da ist es populär auch geworden. Und genau, also Darkroom ist dunkel. Es ist in den meisten Fällen so dunkel in der Regel, dass ich eigentlich keine Details erkennen kann bei den anderen Menschen, die auch im Raum sind. Höchstens eine Silhouette. Oder halt, wenn eine Person ganz nah an mir dran ist, dann erkenne ich das Gesicht vielleicht. Aber es ist schon eher spärliche Beleuchtung, beziehungsweise vielleicht auch gar keine. Und auch die Gegebenheiten vor Ort sind eher sehr praktisch. Also ich finde, der Raum, in dem wir sitzen, ist schon, wäre ein gutes Beispiel eigentlich. Es gibt vielleicht eine Bank, die so außen rum geht, wo man genug Fläche hat, um ja, sich hinzulegen oder im Sitzen irgendwie sexuell miteinander aktiv zu sein.
Der Boden klebt auch so schön, vielleicht hört man zumindest bei den Aufnahmen. Also alles klebt, eben dachte ich schon, hier liegen irgendwelche Reste rum.
Ja, das kommt vielleicht auch darauf an, zu welcher Uhrzeit ich hingehe. Wenn ich jetzt zu Beginn der Veranstaltung da bin, ist es wahrscheinlich noch alles fresh. Und je später es wird, desto ja, chaotischer wird es vielleicht, da liegen da noch aufgerissene Kondompackungen rum oder so. Aber es muss auch nicht sein. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Darkroom-Konzepte inzwischen, wo Leute auch so eine AufpasserInnen-Funktion haben, die ansprechbar sind, die auch den Raum im Blick haben und da auch den Raum betreuen. Ja, aber in der Regel ist es ein Raum, der relativ praktisch eingerichtet ist. Ab und zu gibt es vielleicht mal eine Sling, also wie so eine Sexschaukel, die man benutzen kann. Oder eine Glory Hole oder so vielleicht so verwinkelte Ecken, wo man ja, ein bisschen versteckter oder ein bisschen enger miteinander sein kann. Und
Glory Hole, genau. Magst du vielleicht noch mal einmal kurz?
Glory Hole ist im Prinzip, ja, das gibt es manchmal auf Klokabinen auch oder halt in Darkrooms oder auch in so Swingerclubs oder ja, Sexkinos. Es ist im Prinzip, wenn man eine Wand hat und ein Loch so auf Hüfthöhe, und darüber eben so, ja, anonym, also man kann den Schwanz durchstecken und sich einen Blowjob geben lassen oder eben einen Blowjob machen bei jemand anderem.
Aber ist eben auch nur mit Menschen mit Penis gedacht, solche Sachen. Gibt es irgendwas Schönes für Menschen ohne Penis?
Naja, ich meine, eine Sling kann natürlich auch jede Person nutzen. Ja, Glory Hole überlege ich gerade. Der ist tatsächlich schon normalerweise eher für Menschen mit Penis.
Eine Freundin von mir, die ist Dermatologin und die hatte so einen proktologischen Stuhl und sie hat die Praxis übernommen, hat die renoviert und hat dann diesen Stuhl bei eBay eingestellt. Und dann hat sich jemand aus Leipzig gemeldet und hat ihn abgeholt und ihr am nächsten Tag ein Bild aus seinem Darkroom geschickt, wo er den dann aufgestellt hat. Das heißt, auch manchmal gibt es so Geräte oder so vielleicht auch.
Ja, genau. Also ich meine, ich weiß nicht, wer schon mal im KitKat war, da stehen ja auch zum Beispiel so, da gibt es einen Raum, der so relativ so im Medizinischen, das ist nochmal was anderes, das ist kein Darkroom, das ist ja schon auch eher ein hellerer Raum, den ich vielleicht dann eher als Spielraum oder Sexraum bezeichnen könnte oder der auch verschieden genutzt wird, wo Leute auch vielleicht einfach zwischendurch abhängen. Genau, und da kann man eben zum Beispiel auch so einen gynäkologischen Stuhl oder sowas benutzen, wenn man das möchte.
Gibt es denn so einen Knigge? Also gibt es quasi so mein erster Tag im Darkroom, worauf sollte ich achten? Vielleicht keinen langen Pelzmantel tragen und den in die Flüssigkeiten legen? Oder was empfiehlst du mir?
Ja, also es gibt, ich sag mal so, ungeschriebene Regeln im Darkroom, in der Regel. Es gibt auch nochmal andere Konzepte, da erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu. So neuere Gedanken, neuere Ideen, wie so ein Raum aussehen kann, wo aber auch andere Bedürfnisse irgendwie eine Rolle spielen. In einem Darkroom gehe ich rein, wenn ich Sex haben will. So schnell wie möglich, so unkompliziert wie möglich. Genau, das ist quasi Regel Nummer 1. So. Regel Nummer 2 ist, würde ich sagen, respektiere den Darkroom. Also das heißt sowas wie, wenn ich ein Handy anhab, dann nicht mit dem leuchtenden Display durchzulaufen. Also es hat ja einen Grund, warum es dunkel sein soll. Und auch sowas wie Neugier ist okay, aber Schaulustige sind nicht willkommen. Also der Darkroom ist auch kein Zoo. Also wirklich dieses, ne, ich will Sex haben, dann gehe ich in den Darkroom. Genau, und es ist auch kein Ort zum Kennenlernen, sage ich mal. Es wird nicht gequatscht. Es ist dunkel, ich kann also auch keinen Blickkontakt aufnehmen mit Leuten. Sondern die Annäherung funktioniert so, anfassen ist eine legitime Annäherung oder Anfrage. Das heißt, Hand auf, ich weiß nicht, Rücken, Schulter oder vielleicht auch Hüfte an Hüfte, also irgendwie körperliche Annäherung ist eine Anfrage. Und wenn ich das nicht möchte, dann ist Wegschieben oder Weggehen eine legitime Ablehnung. Das heißt, so ein bisschen Konsenskonzept von Nein ist Nein. Ich muss aktiv ablehnen, wenn ich etwas nicht möchte. So. Und für manche kann das aber total befreiend sein, wenn vielleicht das Sprechen, also das Aushandeln über Sprache vielleicht nicht so geübt ist oder schamhaft ist für Leute oder sich einfach nicht geil anfühlt und man einfach Lust hat, von Leuten angefasst zu werden, ohne dass Leute nachfragen, dann ist es ein guter Ort.
Zum Üben.
Ja, oder auch um sich auszutoben.
Ich bin auf das Thema Sexualität in Berlin, bin ich übers Feiern gekommen. Also ich bin früh ausgegangen, habe mir viel angeguckt von Festivals über Clubs und das war auch nicht ganz nüchtern. Und da war ganz viel auch die Verbindung von Ausgehen, von allen möglichen Sachen und von Sex. Und ich habe eigentlich erst heute, würde ich sagen, ein bisschen verstanden oder würde heute viele Sachen nicht mehr machen, weil ich so ein bisschen denke, dass für mich heute dazugehört, wenn ich mich jemandem nähere, dass ich das relativ bewusst mache, dass ich weiß, wie fühle ich mich, worauf habe ich gerade Lust, was fühlt sich richtig an, bin ich hier an einem schönen Ort, will ich lieber woanders hingehen, wie fühlt sich der andere, die andere, was sagt die Person zu mir, was jetzt gerade passt so. Und es hat jetzt immer mehr für mich auch mit, vor allem mit Nüchternheit zu tun. Dass ich nicht total hinüber mich nachher frage, was war das denn so? Und das ist was, wo ich eigentlich ein bisschen erstaunt bin, dass ich dafür 20 Jahre gebraucht habe. Was könnte man den Leuten sagen, die vielleicht nicht so lange da so experimentieren sollten, wie ich das gemacht habe?
Ich glaube, es ist grundsätzlich muss es ja nichts Verkehrtes oder Falsches sein. Es ist irgendwie auch ein Weg, es ist ein Prozess. Ich finde, das sind auch, also gerade dieses sich überlegen, was ist überhaupt wichtig für mich, womit fühle ich mich wohl und worauf habe ich Lust, das ist was wir nicht wirklich viel lernen, so weder in der Schule noch bei meinen Eltern habe ich es zumindest nicht gelernt. Deswegen ist es, glaube ich, normal, dass das manchen Leuten schwerfällt und dass es auch lange braucht. Und das gehört auch so ein bisschen zu meinem Job, mit Leuten darüber zu reden, was fühlt sich für dich gut an. Und Substanzkonsum, Drogenkonsum ist auf jeden Fall Thema, auch im Darkroom. Und ich glaube, das macht Sinn, da immer mal wieder einfach sich selbst zu reflektieren und nachzuspüren. Also gerade dann, wenn ich merke, irgendwie bin ich am nächsten Tag mit einem ganz komischen Gefühl aufgewacht oder irgendwas war nicht in Ordnung, da wirklich auch zu gucken, okay, was war denn das? Oder was hätte anders laufen können? Oder warum fühle ich so? Oder auch gerade, wenn es total toll war, so, was war denn das? Was daran hat mir so gut gefallen? Und Was daran möchte ich noch mal unbedingt wieder erleben? Auch so ein bisschen die Grenzen für sich selbst irgendwie zu finden. Weil es da, glaube ich, keine pauschale Antwort gibt, die für jede Person passt.
Ich habe nur so für mich gelernt, ist so eine Echtheit, dass das halt schon damit zu tun hat, dass man wirklich auch da ist in dem Moment und das auch bewusst da ist ein bisschen. Und ich bin jetzt also keine irgendwie jetzt Verfechterin der Abstinenz oder so, aber dass ich schon merke, dass eine Verbindung, die ich zu jemandem aufbaue, das ist was, wo man sich erstmal reintrauen muss und auch so voll hingeben muss. Und dass das eigentlich im Nachhinein einen viel größeren, einen anderen Wert hat, als wenn ich das nur noch so halb weiß und da alles so ein bisschen verschwimmt und ich eine Euphorie empfunden habe, wo ich gar nicht genau weiß, aus welcher Chemiequelle die so kommt. Und das ist natürlich total verrückt, wenn man das erlebt ohne Sachen von außen. Martina, gibt es noch irgendwas, worüber du richtig Lust hast zu erzählen?
Ja, ich wollte ja noch, eigentlich fällt mir gerade ein, über bitte, diese alternativen Darkroom-Konzepte
bitte
erzählen.
Bitte, alternative Darkroom-Konzepte.
Ich habe ja jetzt ganz viel über dieses Klassische erzählt. Es gibt in Berlin auch so ein paar queere Gruppen, die neue Darkrooms quasi sich ausdenken, die anders funktionieren. Da ist oft eher ein bisschen heller oder vielleicht auch ganz hell, so wie hier. Also man kann relativ viel sehen. Die sind tatsächlich auch irgendwie interieursmäßig dekorativer gestaltet. Es gibt vielleicht so eine Kissenecke oder irgendwelche Vorhänge, die aufgehangen wurden. Genau, relativ viel Liegefläche. Es lädt auch ein, so ein bisschen zu verweilen. Und ich kann auch über Augenkontakt kommunizieren. Ich kann mit Leuten quatschen und mich da irgendwie austoben oder auch einfach ruhig da mir die Sachen angucken. Das sind oft eher so queer-feministische Partys oder ja sexpositive Partys, wo zum Beispiel Trans-Personen, nicht-binäre Personen oder vielleicht auch lesbische Personen, also allgemein Flinter-Partys zum Beispiel, könnten so ein Ort sein, wo solche Darkrooms eher vorkommen. Oder gemischt queere Partys. Ein Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel, Magic Dyke hatte so einen Raum, da war eben sogar eine Sexarbeiterin vor Ort zu verschiedenen Zeiten und hat eben Sextoys ausgeliehen, hat den Raum gereinigt, hat mit Leuten auch interagiert, wenn das gewünscht war, hat Leute begrüßt am Anfang. Also ganz, ganz anderes Konzept, wo ich auch mich frage, okay, da wird irgendwie Darkroom auch quasi, es wird auch Darkroom genannt, aber eigentlich ist es irgendwie ein anderer Raum, weil andere Regeln sind. Es gibt auch bei diesen Darkrooms, die so ähnlich funktionieren, auch immer wie so eine Art Liste oder ein Regelwerk, das am Eingang steht, was vielleicht auch, bevor ich auf die Party gehe, mir die Tür nochmal erklärt. Und wenn ich in den Darkroom gehe, dann ist es klar, dass ich mit diesem Regelwerk einverstanden bin. Und da funktioniert auch Konsens eher über so eine Ja heißt Ja. Variante. Das heißt, dass ich vorher nachfrage, bevor ich irgendwas tue.
Die schwule Szene ist ja sehr präsent. Meine Mutter wohnt in Schöneberg. Von daher bin ich einfach damit aufgewachsen, dass überall sichtbar vor allen Dingen männliche Homosexualität um mich rum war. So. Und ich habe ein paar gute Freundinnen, die habe ich erst relativ spät mal so ein bisschen begleitet in eine eher weibliche Szene. So. Und wundere mich manchmal so ein bisschen, warum ich diese von außen viel weniger sehe. Also ich bin jahrelang ins Bergheim gerannt und kenne lauter schwule Clubs so und sehe die Frauen weniger oder die Flinter. Also quasi alles, was so ein bisschen eben nicht klar eher auf dem männlichen Spektrum ist, sehe ich irgendwie weniger. Woher kommt das denn?
Ja, das ist, glaube ich, eine komplexe Frage. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Theorien, warum das so ist. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist so das Thema natürlich die Kriminalisierung und Verfolgung und dass dadurch vielleicht auch schwule Personen schon immer mehr im Fokus waren und vielleicht auch mehr kämpfen mussten und auch mehr sichtbar kämpfen mussten. Dann kam natürlich auch noch die AIDS-Krise dazu, wo auch noch mal viel Stigma auf schwule und auch bisexuelle Männer vor allen Dingen gelegt wurde. Und ich meine, Sexualität und Frauen ist sowieso ja eh so, es wird Frauen eher oft abgesprochen. Das könnte ein Punkt sein. Es ist tatsächlich weltweit so, dass wenn es irgendwie ja, so ein LGBTQ-Straße oder Gay-Viertel gibt, das sind dann auch wirklich eher schwul dominierte Räume. Wobei es in Berlin, finde ich, noch eine relativ gutes Angebot gibt, zumindest an so Flintertagen oder auch trans- und interspezifischen Safe Spaces so.
Martina, herzlichen Dank fürs Kommen, dass wir hier gemeinsam in diesem kühlen Keller gesessen haben und ich hoffe, er fühlt sich auch demnächst wieder mit lustigen Feierleuten. Danke fürs Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Meine Erfahrung mit Darkrooms ist nicht so groß, aber vorhanden. Ich habe sogar schon mal mein Handy in einem liegen lassen, was ich niemandem empfehlen würde, weil es nämlich ziemlich peinlich ist, es nachher zu suchen. Aber wie ist es für jemanden, der jahrelang diesen weltweit berühmten Club bewacht hat? Ich konnte den ehemaligen Türsteher Captain Rummelsnuff dazu überreden, vor seinem Konzert im SO 36 noch schnell zu uns ins Studio in die Oranienstraße zu kommen. 8 Jahre stand der Musiker an der Tür des Bergheims. Er erzählt von Liedern über verschwitztes Tanzen, vom Pumpen bis die Muskeln platzen, von Liebeskummer und nackten Körpern auf seinen Konzerten. Ahoi, Captain.
Im Laboratorium geht es ja mehr um, sagen wir so, die Herrlichkeit, also die sind mehr so ein Männerclub, ja. Und nicht an jedem Abend, es gibt auch gemischte Abende. Und was war da? Also ich fand immer ganz gut, wenn der Anlass sportlich war. Ja, dann kamen auch die, sich nicht verstecken mussten mit ihren Körpern und sowas. Das fand ich immer ganz interessant. So. Und waren auch sehr nette Leute. Es war sagen wir, mehr oder weniger unproblematische Tür, ja. Da wäre sich da, wenn sich mal nicht war, irgendwie mal jemand verirrt hat, der vielleicht nicht ganz so hinpasste. Aber so im Nachhinein war schon sehr nett und freundliches Klima so, ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und von deinen Liedern, welche summen dir täglich beim Duschen noch herum?
Na, wenn du sagst hier Laboratori und Berghain, da gibt's eins, was na, fast wie ein Auftragswerk vom Berghain-Label Ostgut gemacht wurde. Das heißt, machen wir den Tanz. Das ist jetzt nicht direkt ein melodiöses Lied, aber das ist, irgendwie hat das gepasst mit dieser ganzen Geschichte Berghain. Ja, Männer, die sich ausziehen und sowas. Also der Text ist kurz, aber sagt sehr aus, ist also kurz und sehr aussagekräftig.
Sag nochmal, wie geht der Text?
Machen wir den Tanz gar nicht oder ganz. Mein Junge, so ist recht, auf zum Tanz, auf zum Gefecht. Nahkampfdiele, Trommeltakt, Körper nass geschwitzt und nackt. Du, gar nicht oder ganz. Ja, und so weiter.
Darkrooms haben ihre eigenen Regeln und es gibt mittlerweile auch neue Konzepte für diese Räume. Wenn ich mich also ganz unkompliziert, sagen wir, austauschen möchte, ist der Darkroom vielleicht ein geeigneter Ort. Unkompliziert bedeutet natürlich nicht, dass die Menschen dort keine Regeln haben. Ich danke meinen heutigen GästInnen für die wertvollen Einblicke. In der nächsten Folge hört ihr, was hinter den Kulissen eines Pornodrehs passiert und ob es in Zukunft überhaupt noch Pornodrehs geben wird, angesichts der neuesten Technologien. Auf bald und bleibt pornopositiv, eure Nike. Das war der Weiß-Podcast, Sex in Berlin, produziert von Studio 36. Ton Amadeus Lindemann, Steffen Mornhinweg, Ferdinand Breil. Redaktion Maike Bolsinger, Annika Reinke. Produktion Jule Eickmann und mir als Host Nike Wessel. Bewertet gerne den Podcast und folgt uns auf Instagram bei Studio 36.